NDR Info. Themen des Tages.
Willkommen zu den Themen des Tages am Donnerstag. Und die Berichte und Gespräche sind auch heute nicht unbeschwert. Gönnen wir uns also eine Lockerungsübung zu Beginn. Der Straßenkarneval hat heute mit der Weiberfastnacht begonnen. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. 5, 4, 3, 2, 1.
Auf die Sekunde genau ist Köln um 11.11 Uhr in den Straßenkarneval gestartet. Die Stimmung in der Altstadt könnte besser nicht sein. Tausende bunt kostümierte Jäcke schunkeln und feiern sehr ausgelassen. Die Stadt hatte sich schon früh gefüllt. Traditionell mischen sich ja tausende auswärtige Gäste unter die Kölnerinnen und Kölner. Der Karneval hat seine Anziehungskraft nicht verloren. Geht feiern, ausgelassen, fröhlich und bleibt friedlich, hatte der Einsatzleiter der Polizei im Vorfeld gesagt. Und die Jecken wollen sich dran halten.
Wir sind ausgelassen. Wir haben alle Bedenken beiseite geschoben und wollen feiern.
Jochen Hilgers aus Köln. 5 Monate nach der Nationalratswahl in Österreich steht jetzt eine Regierung. Im zweiten Anlauf kam die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS zustande. Wie stabil das sein kann, wie man sich im Kabinett arrangiert und was sich die drei Parteien vornehmen, fasst Oliver Schosch zusammen.
Nach 151 Tagen Verhandlungen in 3 Verhandlungsrunden merkte man ÖVP-Chef Christian Stocker dem voraussichtlich neuen Kanzler Österreichs die Erleichterung an.
Hinter uns liegen die vielleicht schwierigsten Regierungsverhandlungen in der Geschichte unseres Landes.
Die erste Runde zwischen konservativer ÖVP, den Sozialdemokraten der SPÖ und den liberalen NEOS war gescheitert, weil die NEOS zu wenig Visionäres sahen und weil die ÖVP, vor allem die Wirtschaftslobby innerhalb dieser Partei, mit den Forderungen der Sozialdemokraten, auch Vermögen stärker zu besteuern, zunächst nichts anfangen konnte. Der damalige ÖVP-Kanzler und Spitzenkandidat Karl Nehammer opferte seine Karriere und machte den Weg frei für das Brechen seines Wahlversprechens. Doch Verhandlungen mit der rechtsradikalen FPÖ. Dabei hatte die ÖVP deren Chef Herbert Kickl selbst als Rechtsextremisten bezeichnet. Diese Verhandlungen scheiterten dann, weil Kickl als Wahlsieger nicht nur das Kanzleramt wollte, sondern auch das Finanz- und das Innenressort und die Macht über Polizei und Geheimdienst, über die EU und die Medienpolitik. Die ÖVP kam dann zum Schluss, dass Österreich kein EU-skeptisches, instabiles Land werden dürfe und startete deshalb die Neuauflage der ersten Verhandlungsrunde mit der SPÖ und den NEOS. Und der Kanzler in Spee, Christian Stocker, macht auch jetzt keinen Hehl daraus, dass ihm diese Variante von Anfang an lieber gewesen war.
In Zeiten großer Herausforderungen hat Österreich seine Stärke immer aus dem Konsens der konstruktiven Kräfte gewonnen.
Nun muss die neue österreichische Regierung zunächst eine 20 Milliarden Euro Haushaltslücke schließen, um ein EU-Defizitverfahren zu verhindern. Die SPÖ konnte durchsetzen, dass dafür auch Vermögende stärker zur Kasse gebeten werden, so der SPÖ-Chef und voraussichtlich künftige Vizekanzler Andreas Babler.
Breitere Schultern können größere Lasten tragen. Deswegen freut es mich, dass die SPÖ für diese Regierung auch mit erreicht hat, dass auch die Banken, die Energiekonzerne, die Immobilienunternehmen und Privatstiftungen einen größeren Beitrag zur Budgetsanierung beitragen werden.
Allerdings werden auch die Rentner stärker belastet. Die ÖVP konnte eine restriktivere Migrations- und Integrationspolitik durchsetzen.
Wer dauerhaft bei uns leben will, muss auch unsere Werte verinnerlichen, unsere Sprache erlernen und arbeiten gehen. Deshalb führen wir ein verpflichtendes Integrationsprogramm ab dem ersten Tag ein. Und während dieser Integrationsphase, die 3 Jahre betragen wird, wird es auch nur reduzierte Leistungen geben. Letztlich wird es auch notwendig sein, unsere Systeme zu schützen, damit sie nicht überfordert werden. Deshalb wird auch vorübergehend der Familiennachzug mit sofortiger Wirkung ausgesetzt werden.
Der ÖVP wurde immer wieder vorgeworfen, Einfluss auf die Justiz ausüben zu wollen. Aktuell sind noch Verfahren gegen ÖVP-Politiker anhängig, unter anderem gegen den ehemaligen ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz. Den NEOS war deshalb wichtig und sie konnten es durchsetzen, dass der Einfluss der Politik, vor allem des Justizministeriums, reduziert wird. So NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger.
Das Vertrauen in die Demokratie lebt vom Vertrauen in die Institutionen. In die Unabhängigkeit der Institutionen. Und daher freue ich mich, dass es gelungen ist, einen Konsens zu finden, dass wir gemeinsam eine Bundesstaatsanwaltschaft als Kollegialorgan, als oberste Weisungsspitze in dem Bereich Justiz einrichten werden.
Oliver Schosch aus Wien. Und über die Regierungsbildung und die politischen Perspektiven Österreichs habe ich mit Professorin Katrin Steiner-Hämmerle gesprochen, Politikwissenschaftlerin an der FH Kärnten. Warum ist im zweiten Anlauf bei der Regierungsbildung geglückt, was im ersten noch scheiterte?
Na, es hat sich einiges verändert, vor allem für die Österreichische Volkspartei. Da hat doch Anfang Jänner ein Teil dieser Partei gewünscht, Verhandlungen mit den Freiheitlichen zu versuchen. Das wurde dann auch gemacht und sie sind gescheitert, wie wir wissen. Aber die Partei hat sich auch inhaltlich und in Personalwünschen bewegt. Zum Beispiel das Thema Bankenabgabe, das galt ja bei der ersten Runde der Verhandlungen noch als große Hürde, auch weil die SPÖ das wollte. Bei den Freiheitlichen sind hier gewisse Zugeständnisse gemacht worden und daher konnte sich jetzt die ÖVP hier nicht mehr zurückbewegen. Und dann auch beim Finanzministerium, das wurde ja auch schon der Freiheitlichen Partei damals zugesichert und jetzt hat es die SPÖ bekommen. Sicher etwas, was im ersten Anlauf dieser Gespräche nicht möglich gewesen wäre. Und ja, nicht zuletzt stand auch ein gemeinsamer Feind im Raum und das wäre ein Kanzler Kickl gewesen. Ich glaube, im Laufe der Verhandlungen mit der Freiheitlichen Partei hat man schon gesehen, das wäre nicht einfach gewesen für Österreich.
Ist diese Koalition jetzt zum Erfolg verdammt? Die FPÖ hat nach der Wahl ja erstmal weiter zugelegt in Umfragen, also während Neuwahlen eine Bedrohung für die Koalitionäre wahrscheinlich.
Ja, natürlich, das galt es ja auch zu vermeiden, mit gutem Grund. Die Umfragewerte, die leeren Kassen, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, das verschwindet jetzt nicht mit dem Ankündigen eines Regierungsprogrammes, sondern das ist harte Arbeit die nächsten Jahre für diese drei Parteien. Einerseits natürlich entsprechende Reformen auch auf den Weg zu bringen, die Sicherheit, das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zurückzubringen und eben damit nicht zuletzt auch das Vertrauen in die Politik. Und das gelingt ihnen wahrscheinlich am besten mit Taten, aber auch vor allem mit Kommunikation. Das Wichtigste wird sein, dass diese drei Parteien jetzt wirklich, so wie wir heute gesehen haben, sagen, wir wollen gemeinsam das Richtige tun. Das ist ja auch der Titel des Programms und eben auch zeigen, sie lassen sich hier nicht auseinanderdividieren und schon gar nicht für parteitaktische Spielchen. Sollten sie scheitern, ja, kommunikativ oder auch in ihren Handlungen, dann ist natürlich Bahn frei für die Freiheitliche Partei, weil sie wird jetzt diejenige Partei sein, die eigentlich als einzige Oppositionspartei Proteststimmen einsammeln wird.
Schauen wir uns das lange Regierungsprogramm noch einmal etwas genauer an. Mein Eindruck ist, jeder Partner durfte dort einige Wunschprojekte reinschreiben und auch umsetzen. Jetzt künftig also Asylverschärfung einerseits, Mietpreisbremse, wirtschaftsfreundliche Deregulierung. Man ahnt immer, woher das jeweils kommt. Gibt es auch eine gemeinsame Erzählung der drei für Österreich oder vielleicht sogar für Europa?
Die gemeinsame Erzählung war der Rückgriff auf die Geschichte, wo erinnert wurde an den Wiederaufbau der Zweiten Republik, an das Wirtschaftswunder, nicht zuletzt auch an den EU-Beitritt und die Bewältigung der Finanzkrise 2008. Das ist alles schon lange her, aber die drei Parteien haben damit signalisiert, wenn wir zusammenstehen, eben gemeinsam uns bemühen, dann gelingen auch große Würfe, nicht nur der kleinste gemeinsame Nenner oder ein Dahinwurscheln, wie wir es oft erlebt haben. Und das ist die Erzählung, mit der wir im Moment zufrieden sein müssen. Der Rest steht unter einem großen Fragezeichen. Das nennt sich Budgetvorbehalt. Sehr, sehr viele Maßnahmen sind angekündigt. Sie haben schon erwähnt, jede Partei hat hier sich dürfen auch ein wenig auswählen. Aber überall muss zunächst das Budget saniert werden und dann natürlich auch die Bedeckung gefunden werden. Da müssen wir uns überraschen lassen. Da gibt es keinen konkreten Zeitplan.
Die Zusammenarbeit mit der FPÖ, das könnten Sie uns zum Schluss nochmal erläutern, ist aber deswegen nicht tabu oder für immer vom Tisch, denn sie ist ja auch in etlichen Bundesländern längst in Koalition.
In 5 von 9 Bundesländern sitzt die Freiheitliche Partei tatsächlich in der Landesregierung. 4-mal als Juniorpartner der ÖVP, 1-mal sogar als Landeshauptmannpartei in der Steiermark, aber auch unterstützt von der ÖVP. Also die Kanäle, Kontakte, auch die Zusammenarbeit dieser beiden Parteien, die findet sehr wohl statt auf regionaler Ebene. Was das dann heißt auf Bundesebene, ob dann dort vielleicht auch mehr Vertrauen zueinander gefunden werden kann, ob jetzt wirklich nur Herbert Kickl das große Hindernis war oder dann doch auch ideologische, parteiprogrammatische Unterschiede. Das wird sich zeigen, aber zunächst wird die ÖVP diese Schere schaffen müssen. Dreierkoalition gegen die FPÖ im Bund und in 5 Bundesländern mit der FPÖ zu regieren. Es wird noch spannend.
Katrin Steiner-Hämmerle, Professorin für Politikwissenschaft an der FH Kärnten, über die neue Regierungskoalition in Wien. Seit 1999 sitzt Abdullah Öcalan in Haft, der Chef der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, aus Sicht der Türkei und auch in Deutschland so eingestuft, eine Terrororganisation. Heute Nachmittag hat er nun seine Anhänger zu einem Ende des bewaffneten Konflikts mit der Türkei aufgerufen. Die PKK solle sich auflösen. Christian Butkereit im Studio Istanbul. Vor welchem Hintergrund passiert das und was will er für die Kurden und für sich damit erreichen?
Ja, Öcalan begründete seinen Aufruf, der verlesen wurde heute, damit, dass eben die Hauptaufgabe darin bestehe, die historischen und inzwischen sehr zerbrechlichen Beziehungen zwischen Türken und Kurden neu zu ordnen, durchaus im Geiste der Brüderlichkeit, und Ziel sei die Bildung einer demokratischen Gesellschaft in der Türkei. Dafür sieht er jetzt die Zeit offenbar gekommen. Er sagte, der bewaffnete Kampf der PKK, der sei nicht mehr zeitgemäß, der habe seine Zeit gehabt, eben als es auch sehr starke Ressentiments und Unterdrückungen gegenüber der kurdischen Bevölkerung gab. Jetzt sagt er, die militärische Konfrontation habe eben auch die Fronten verhärtet zwischen dem türkischen Staat und den Kurden. Das könne keine Lösung sein. Eine Lösung, die gäbe es nur in einem demokratischen Miteinander. Angestoßen wurde das Ganze ja, was wir erleben, eben eigentlich von Erdogans ultranationalistischem Koalitionspartner, von Devlet Bahçeli. Der hatte im vergangenen Herbst vorgeschlagen, dass Öcalan auf Bewährung freigelassen werden könnte, wenn die PKK der Gewalt abschwört und sich auflöst. Aber ob Öcalan nun tatsächlich freikommt, das ist nicht bekannt. Dafür gibt es bisher auch keine Anzeichen.
Aber vor dem Hintergrund dieser Vorgeschichte, gibt es dann eine reale Chance auf ein Ende des Dauerkonflikts?
Ja, das kommt sehr drauf an. Also A, kann sich Öcalan wirklich durchsetzen bei der PKK. Er gilt eigentlich ja doch als ihr führender Kopf, zumindest in der Türkei. Es ist ja auch die Frage, spielt der türkische Staat damit? Warum hat man überhaupt dieses Angebot gemacht? Warum geht offenbar die PKK bzw. geht Öcalan auf diese Forderung ein, ohne dass zumindest irgendeine Gegenleistung bekannt ist? Vielleicht sieht er wirklich die Chance jetzt für eine Demokratisierung der Türkei. Die Türkei selber hat Interesse daran, dass die Kurden letztendlich, ja, ich sag mal, normale Staatsbürger werden, denn die haben politisch ein ziemlich großes Gewicht und Recep Tayyip Erdogan will sich ja erneut zum Staatspräsidenten wählen lassen. Das wird zumindest vermutet 2028. Dafür braucht er eine Verfassungsänderung, dafür braucht er die Kurden. Das ist so die eine Theorie. Die andere sagt eher, das hat auch mit der gesamten Lage im Nahen Osten zu tun.
Einschätzungen von Christian Butkereit, live aus dem Studio Istanbul. Heute vor 3 Jahren rief Bundeskanzler Scholz die Zeitenwende aus. Direkt unter dem Eindruck der russischen Invasion in der Ukraine, mit einer Rede im Bundestag, die viele überraschte, auch in der SPD. Krieg in Europa, wir erleben eine Zeitenwende, sagte er. Wir müssen die Ukraine unterstützen. Und dann kündigte er das Sondervermögen Bundeswehr an. Einen Schuldentopf also in Höhe von 100 Milliarden Euro. Darüber habe ich mit Carsten Schmiester gesprochen, Host unseres Podcasts Streitkräfte und Strategien. Was ist denn noch da vom Sondervermögen? Was wurde beschafft? Und steht die Bundeswehr jetzt besser da als vor 3 Jahren?
Man kann es erstmal ganz kurz sagen, es ist eigentlich nichts mehr da. Das wissen wir spätestens seit etwa der Weihnachtszeit. Denn da hat das Beschaffungsamt der Bundeswehr gesagt, die 100 Milliarden Euro aus diesem Sondervermögen sind zum Jahresende 2024 eigentlich vollständig schon in Verträgen mit der wehrtechnischen Industrie gebunden. Also im Prinzip ist es weg. Wenn man denn genauer hinguckt und sagt, wofür habt ihr das denn ausgegeben, dann wird es ein bisschen schwierig, weil einige dieser Projekte sowohl aus dem Sondervermögen als auch dem regulären Wehretat bezahlt werden. Unübersichtlich, aber man kann jetzt schon feststellen, die große Masse dieses Geldes geht eigentlich auch an große Projekte, zum Beispiel an F-35 Kampfjets. Davon sollen 35 Stück gekauft werden oder Chinook-Transporthubschrauber. Neue Fregatten kommen. Das Luftverteidigungssystem ARRW soll beschafft werden. Patriot-Flugabwehrraketen und Systeme sollen gekauft werden. Über 100 neue Kampfpanzer Leopard. Und die Liste geht ganz lang weiter. Dann gibt es noch viele Ausrüstungsgegenstände in ganz hohen Stückzahlen, die einfach so in die Truppe geliefert werden. Aber du hast ja gefragt, steht die Bundeswehr besser da? Da muss man jetzt eigentlich ehrlich sagen, ein bisschen schon, klar, aber natürlich noch lange nicht gut genug oder auch nur halbwegs angemessen, was kommende Bedrohungsszenarien angeht. Das Ding ist ja, dass das alles bestellt ist, aber noch nicht geliefert. Und das wird sich hinziehen, bis die Flugzeuge, die Waffen überhaupt erstmal kommen. Da muss man warten und bis dahin, bis das soweit ist, ist die Bundeswehr, was das Material angeht, schwach, aber eben auch, was das Personal angeht, weiterhin. Es gibt 180.000 etwa Soldatinnen und Soldaten. Es sollten über 200.000 sein. Und es gibt zum Beispiel auch die Kritik, dass dieses ganze Sondervermögen etwas falsch priorisiert worden sei. Viel Geld für Luftwaffe und Marine, zu wenig für das Heer. Also noch viele, viele Fragezeichen.
Das Versprechen in der Rede ging dann weiter. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren, so Scholz wörtlich. Wenn aber das Sondervermögen weg ist, kann man mit dem regulären Haushalt und der mittelfristigen Finanzplanung dieses Ziel überhaupt erreichen?
Das kann man schon, aber man muss natürlich viel Geld in die Hand nehmen. Kurz zurückgeblendet, wir haben ja tatsächlich im vergangenen Jahr mit gerade mal so 2,12% dieses Ziel überhaupt erreicht. Ich sag mal mit auch sehr kreativer Buchführung und natürlich mit dem Sondervermögen, das ist bald weg, wir haben es besprochen. Und deshalb sagen jetzt die Fachleute, wenn wir auch nur dauerhaft 2% unseres Bruttoinlandsproduktes ausgeben wollen, dann heißt es eigentlich ab 27 jährlich mehr als 30 Milliarden Euro zusätzlich. Ein Haushalt, der von 50 Milliarden, gut 50 Milliarden im Moment, auf deutlich über 80 Milliarden wächst. Und das wird natürlich nicht einfach so durch Wirtschaftswachstum reinkommen. Da müssen wir sehen, wie das passiert. Und das ist ja auch nur mit Blick auf die 2% so. Mittlerweile wird ja von 3 geredet, Trump hätte sogar gerne 5.
Ja, die Anforderungen gehen nach einhelligen Äußerungen beiderseits des Atlantiks inzwischen deutlich über 2% hinaus. Mit welchen Mehrheiten und in welcher Schnelligkeit käme man denn nun zu einem neuen, zweiten Sondervermögen womöglich?
Also wenn man schnell machen will, muss man es, glaube ich, sehr schnell machen. Das wird ja auch gerade in Berlin heiß diskutiert. Da gibt es zwei Ansätze. Die CDU-CSU sagt, lass uns doch einfach ein neues Sondervermögen machen. Da ist sogar die Rede von 200 Milliarden. Wir wollen das schnell durchbringen. Die Sozialdemokraten sagen, nee, wir hätten da lieber eine Lockerung der Schuldenbremse. Das Problem bei beiden Ansätzen, man braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Aber im neuen Bundestag ist die mit allem, was wir so sehen, nicht zu haben so einfach. Das heißt, es wird heiß diskutiert, kriegen wir das mit dem alten Bundestag jetzt noch durch? Ist das überhaupt legal? Da sagen viele Staatsrechtler, ja, könnt ihr machen. Aber wenn, du hast gefragt, wie schnell, dann müsste es ganz fix gehen. Wenn man das nämlich nicht schafft und diese zwei Drittel nicht mehr hat, dann wird es langwierig.
Danke, Carsten Schmiester. Seien wir ehrlich, die Europäische Union wurde gegründet, um die Vereinigten Staaten abzuzocken. Das war das Ziel und sie haben es geschafft, aber jetzt bin ich der Präsident. Zitat Ende. Kleine Geschichtsstunde von Donald Trump, der dann 25% Strafzölle auf Produkte aus der EU ankündigte. Zeitpunkt noch unklar. Die EU kann das natürlich nicht überraschen. Sie bereitet nun Gegenmaßnahmen vor. Spanien und Frankreich dringen schon auf Zölle. Im Gegenzug, in Brüssel versucht man erst einmal, Trump von der Sinnlosigkeit seines Vorgehens zu überzeugen. Jakob Mayer.
Die EU-Kommission tut sich angesichts neuer Drohungen aus Washington zunehmend schwer, ihre transatlantische Handelsstrategie zu erklären. Die besteht darin, dass Brüssel zwar betont, im Ernstfall schnell mit Gegenmaßnahmen reagieren zu können, zunächst aber versucht die EU, Zollkonflikte durch Verhandlungen abzuwenden. Diese Versuche beeindrucken den US-Präsidenten allerdings offenbar wenig. Donald Trump hat Einfuhrzölle auf Waren aus der EU in Höhe von 25% angekündigt. Wann genau und auf welche Güter außer Autos ließ er offen?
It'll be 25%, generally speaking, and that'll be on cars and all other things.
Die Kommission antwortet, wie sie es seit Trumps Amtsantritt Ende Januar immer tut. Man werde entschlossen und unverzüglich gegen ungerechtfertigte Handelshindernisse vorgehen. Zusätzlich tritt Kommissionssprecher Olof Gill dem Eindruck entgegen, die Reise von Handelskommissar Maro Šefčovič nach Washington vergangene Woche sei ein Fehlschlag gewesen.
Absolutely not.
Auf keinen Fall. Wir befinden uns ja noch in der Anfangsphase, um herauszufinden, was hier passiert. Kommissar Šefčovič hatte sehr produktive Treffen mit seinen amerikanischen Kollegen, bei denen denen sie Gelegenheit hatten, Prinzipien und rote Linien zu erkennen. Wir haben unsere Standpunkte dargelegt. Shefcovic kam vor einer Woche in Washington nach eigenen Angaben mit US-Wirtschaftsminister Howard Lutnick und dem Handelsbeauftragten Jameson Greer zusammen. Konkrete Ergebnisse der Gespräche wurden nicht bekannt. Die Kommissionssprecher bezeichnen sie heute als sehr produktiv und sehr nützlich. Und sie widersprechen der Behauptung des US-Präsidenten, die Europäische Union sei gegründet worden, um die Vereinigten Staaten abzuzocken.
The European Union's been, it was formed in order to screw the United States. I mean, look, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it.
Schwer zu glauben, dass wir auf so etwas antworten müssen, erklärt Kommissionssprecher Gill.
Sometimes difficult to believe that we have to offer responses.
Wir glauben, dass die Europäische Union seit ihrer Gründung ein Glücksfall für die Vereinigten Staaten gewesen ist. Der integrierte EU-Binnenmarkt hat den Handel erleichtert, Kosten für EU-Exporteure gesenkt und Normen für unsere Mitgliedstaaten vereinheitlicht. Infolgedessen sind US-Investitionen in Europa äußerst rentabel. Trumps Anschuldigungen sind nicht neu. Er hat die EU auch schon als Feind bezeichnet und in eine Reihe mit Russland und China gestellt. Der US-Präsident stört sich am Handelsbilanzdefizit seines Landes gegenüber der EU. Das beträgt 48 Milliarden Euro, wenn man Waren und Dienstleistungen zusammenrechnet. Vor zwei Wochen hat Trump eine Anordnung unterschrieben, wonach die USA überall dort Zölle erheben werden, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Dabei will die US-Regierung nicht nur gegen Zölle, sondern auch gegen andere Maßnahmen vorgehen, wie Steuern oder staatliche Subventionen. Die in der EU und vielen anderen Ländern übliche Mehrwertsteuer wertet Trump als Zoll. EU-Regierungschefs haben vorgeschlagen, mehr Flüssigerdgas und Rüstungsgüter aus den USA zu kaufen und die Einfuhrzölle für Autos zu senken. Gleichzeitig arbeitet die Kommission an Gegenmaßnahmen. Während Trumps erster Amtszeit hat Brüssel mit Gegenzöllen auf Motorräder und Whisky reagiert. In der vergangenen Woche hat die Kommission mit Vertretern der europäischen Automobilindustrie über mögliche Folgen eines transatlantischen Handelskonfliktes diskutiert.
Jakob Meyer aus Brüssel. Er war einer der ganz Großen in Hollywood und doch blieb er immer ein wenig im Hintergrund. Dabei hat er legendäre Rollen gespielt. Gene Hackman, der mittlerweile 95-jährige zweifache Oscar-Preisträger, und seine 63-jährige Frau Betsy Arakawa wurden tot in ihrem Haus in New Mexico gefunden. Anne Bayer mit einem Nachruf.
New York in den 70ern. Zwei Polizisten rennen durch die Straßen von Brooklyn und verfolgen einen Drogendealer. Einer von ihnen, Jimmy Doyle, ein knallharter Ermittler mit Hut, gespielt von Gene Alan Hackman.
What's my name?
Doyle.
What?
Mr. Doyle.
Come here.
Diese Rolle in French Connection, auf Deutsch bekannt als Brennpunkt Brooklyn, war der Startschuss für seine Karriere als Schauspieler.
My career just started then.
Legendär daraus die damals wohl längste Autoverfolgungsjagd unter den Gleisen der New Yorker Hochbahn, gedreht im echten Straßenverkehr. Gene Hackman, hohe Stirn, breites Gesicht und eine Knubbelnase, hatte bis dahin vor allem in Nebenrollen gespielt, doch dieser Film aus der Ära New Hollywood katapultiert ihn auf die internationale Bühne.
I had no idea if it would be successful or not. I've never had any idea. In any of the films that I've ever done.
Selbst immer unsicher, ob seine Filme ankommen, das Publikum dagegen begeistert. Für seine Rolle als Jimmy Doyle bekommt er seinen ersten Oscar und wird zu einem der gefragtesten Charakterdarsteller in Hollywood. Er spielt einen Abhörspezialisten in Francis Ford Coppolas Der Dialog, einen FBI-Agenten in Mississippi Burning, ist Supermans mieser Gegenspieler Lex Luthor und mimt einen sadistischen Sheriff in Unforgiven, wofür er den zweiten Oscar bekommt. Erbarmungslos ist in diesem Western nicht nur der deutsche Titel, sondern auch die Szene, in der Clint Eastwood die Waffe auf Gene Hackman richtet und dieser ihm wünscht, dass sie sich beide in der Hölle wiedersehen.
I see you in hell, wait, money.
Yeah. Wie wandlungsfähig er ist, beweist er zum Beispiel auch als chaotisches Familienoberhaupt in Wes Andersons Film Royal Tenenbaums. Schauspielkollege Kevin Costner bezeichnete Hackman mal als den besten Schauspieler, mit dem er je zusammengearbeitet habe.
You know, people ask all the time, you know, who's the best actor, who's the biggest star, who's the blah blah blah. But I would say probably Gene was the best actor that I'd ever worked with.
Doch Hackman hatte nie irgendwelche Starallüren und wollte vor allem eines sein: normal, authentisch, würde man heute sagen, und beschreibt sich im Interview 1991 als sehr gewöhnlich.
I look like the common guy or act like him or I am pretty common, you know, in many ways. I like to keep my personal life fairly common.
Die letzten Jahre lebte Hackman sehr zurückgezogen mit seiner zweiten Ehefrau auf seinem Anwesen in Santa Fe im Bundesstaat New Mexico und verbrachte seine Zeit mit Schreiben von Romanen und der Malerei. Nun ist einer der größten Charakterdarsteller Hollywoods gestorben. Seinem Publikum wird er als Schauspieler in Erinnerung bleiben, der überzeugte, weil er so normal war.
Anne Bayer mit einem Nachruf auf Gene Hackman am Ende der NDR Info Themen des Tages am Donnerstag.